Nachdenkseiten. Die kritische Website.
Die Zwei-Staaten-Lösung ist tot. Es lebe der israelisch-palästinensische Bundesstaat. Eine Buchbesprechung von Heiko Flottau mit einem Vorwort von Albrecht Müller. Unser Rezensent Heiko Flottau war von 1985 bis 1992 und von 1996 bis 2004 Nahost-Korrespondent der Süddeutschen Zeitung mit Sitz in Kairo. Von 2005 bis 2009 freier Journalist in Kairo. Man merkte der Besprechung an, dass er sich auskennt und dass ihm die schreckliche Situation in Israel und Palästina auf der Seele liegt. Die Zwei-Staaten-Lösung ist tot. Es lebe der israelisch-palästinensische Bundesstaat. Es hat schon ordentliche Aufregung gegeben über den israelischen Philosophen Omri Böhm, der auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, der derzeit an der New York School for Social Research in New York lehrt, der schon für den israelischen Inlandsgeheimdienst Shin Bet gearbeitet hat, was, wie wir später sehen werden, ihm durchaus nützliche Erkenntnisse bescheren kann und der schließlich gerade ein Buch vorgelegt hat, in dem er mit der israelischen Politik abrechnet und in diesem Zusammenhang deutschen Intellektuellen vorwirft, aus Scham über den Holocaust die israelische Politik schweigend zu dulden, mithin den politischen Dialog zu verweigern. Das gehe gar nicht in Europa, speziell nicht in Deutschland, wo man, wie Omri Böhm schreibt, Zitat, an der Unterscheidung zwischen Antisemitismus und Israelkritik langsam verrückt werde, Zitat Ende. Auch das renommierte ARD-Kulturmagazin Titel Thesen Temperamente tappte in diese Falle, als es am 5. Juni in seinem Bericht über Böhms Buch eine Gegenposition einschmuggeln und einen Mann namens Alan Posener, der laut Wikipedia-Eintrag den europäischen Kolonialismus so schlimm nicht findet, erklären ließ, die Deutschen sollten sich schön zurückhalten mit Stellungnahmen zu Israel. Also alles wie gehabt. Einigeln ist weiter gefragt. Ein offener Diskurs wird verweigert. Omri Böhms Position, wie deutsche Europäer aus diesem Labyrinth, in das sie sich selbst verschuldet verirrt haben, entkommen können, ist ergreifend einfach und dennoch stringent. Einzig und allein die Berufung auf den universalen Humanismus könne Menschenrechte, also auch die der Minderheiten, schützen, einschließlich der Rechte der Juden. Nicht ein Schimmer von dieser jedenfalls bisher universalen Selbstverständlichkeit spiegle sich, schreibt Omri Böhm, in der gegenwärtigen israelischen Regierung wider. Die vom Zionisten Benjamin Netanyahu und dem Nahostkenner Donald Trump avisierte Annexion weiter Teile des Westjordanlandes beruhe auf einer unsäglichen Plattform. Das ideologische Bündnis Netanyahu, Benny Gantz, derzeit Vizepremier und ehemaliger IDF-Generalstabschef, und Yair Lapid, von 2013 bis 2014 Finanzminister, ehemaliger TV-Moderator, vermenge, Zitat, Militarismus und Populismus zu einem besonders giftigen Cocktail, Zitat Ende. Dessen politische Grundsätze stünden eindeutig, Zitat, rechts von einer Partei wie der AfD, Zitat Ende. Gantz habe sich erfolgreicher Anschläge auf Hamas-Funktionäre gerühmt. Lapid gelte wegen seiner hedonistischen Tel Aviver Lebensart irrtümlich als liberal, unterstütze aber einen Leserboykott der Tageszeitung Haaretz, weil diese zu wenig zionistisch sei. Das Blau-Weiß, das ideologische Bündnis Gantz-Lapid, als zentristische Alternative zu Israels extremrechter, mitunter offen faschistischer Koalition gelte, sei keine Überraschung. Omri Böhm schreibt, Zitat, wir wissen, dass Demokratien genau so zerfallen. Nicht durch stramm rechte Führer allein, sondern durch die Kollaboration einer nationalpopulistischen, militaristischen, opportunistischen Mitte, Zitat Ende. Soweit die ideologisch-politische Plattform, auf der sich, laut Omri Böhm, die israelische Regierung und auch große Teile der israelischen Gesellschaft bewegen. Nach dieser Lesart ist Benjamin Netanyahu, der sich mit vielen Tricks an der Macht hält, kein Betriebsunfall der israelischen Geschichte, sondern Ausdruck eines immer stärker werdenden rechtspopulistischen Systems, das Israel in einen autoritären Staat verwandeln könnte, der die Unterdrückung der Palästinenser verewige. Schonungslos rechnet Omri Böhm auch mit der israelischen bzw. der zionistischen Geschichte ab. Auf der Jahresversammlung der amerikanischen zionistischen Organisation in Atlantic City hätten die Teilnehmer 1944 den Entschluss, Zitat, nach einem demokratischen jüdischen Gemeinwesen, Zitat Ende, gefasst, welches, Zitat, ganz Palästina ungeteilt und ungeschmälert umfassen müsse, Zitat Ende. Hannah Arendt hatte daraufhin von einem, Zitat, Wendepunkt der zionistischen Geschichte, Zitat Ende, gesprochen. Denn tatsächlich hatten sich jene Revisionisten durchgesetzt, die einen Kompromiss mit den Palästinensern stets ablehnten. Diese Zionisten wurden von Hannah Arendt und Albert Einstein schlichtweg als Faschisten bezeichnet. Omri Böhm schildert dann die grausame Geschichte der Vertreibung der Palästinenser im Nahostkrieg von 1948. Diese hat der in Exeter lehrende israelische Historiker Ilan Pappe in seinem Buch »Die ethnische Säuberung Palästinas« detailliert dokumentiert. Omri Böhm schreibt, dass sich die israelische Gesellschaft dieser Geschichte niemals gestellt habe. Zitat, uns wurde beigebracht, dass wir unsere Eltern und Großeltern nach ihren Erlebnissen im Holocaust fragen und uns selbst als Opfer sehen sollten, die wir zweifellos waren, nie aber als Täter, die wir auch waren, Zitat Ende. Tatsächlich fasste Theodor Herzl, der Begründer des säkularen Zionismus, im Jahr 1895 in seinem Tagebuch eine Umsiedlung der Palästinenser ins Auge. Heute würde man den hässlichen Begriff ethnische Säuberung benutzen. Die arme palästinensische Bevölkerung, schrieb Herzl, Zitat, trachten wir unbemerkt über die Grenze zu schaffen, indem wir ihr in den Durchgangsländern Arbeit verschaffen, aber in unserem eigenen Lande derlei Arbeit verweigern, Zitat Ende. Unbemerkt ginge solch eine Menschenrechtsverletzung indes heute nicht mehr über die Bühne. Die Fernsehkameras aus aller Welt würden ein von den Vertreibern ungewünschtes Zeugnis ablegen. Aber noch 1944 konnte der spätere israelische Außenminister Moshe Chertok sagen, dass eine Umsiedlung der, Zitat, krönende Abschluss, das letzte Stadium der politischen Entwicklungen, aber keinesfalls der Ausgangspunkt, Zitat Ende, sein könne. Auch der Staatsgründer David Ben-Gurion war, nach der Interpretation des Autors, ein Befürworter der Umsiedlung. Omri Böhm zitiert den israelischen Autor Ari Shavit, der 2013 ein vielbeachtetes Buch My Promised Land geschrieben hat. In einem Interview mit Benny Morris, einem der sogenannten neuen Historiker Israels, sagte Morris auf eine entsprechende Frage von Ari Shavit, Zitat, Ben-Gurion war ein Umsiedlungsanhänger. Er verstand, dass es keinen jüdischen Staat mit einer großen und feindlichen arabischen Minderheit in seiner Mitte geben könnte, Zitat Ende. Doch nun, gut 72 Jahre nach der Gründung Israels, sind die Palästinenser nicht nur immer noch da, vielmehr wächst ihre Zahl unaufhörlich. Und es gilt der Satz des israelischen Schriftstellers David Grossmann, den Omri Böhm zitiert, wonach Israel für die Juden keine Heimat sein könne, solange das Land für die Palästinenser kein Heim sei. Wo also liegt die Lösung des Konflikts? Friedensprozess? Gescheitert. Visionen? Kaum erkennbar in Israel und auch kaum unter den Palästinensern. Omri Böhm wagt einen Vorschlag, kühn, fast verwegen. Als realitätsfern und als absolut unjüdisch würde das gegenwärtige politische Establishment Israels die Idee Böhms verdammen. Böhms Vorschlag hat einen Namen und der lautet Republik Haifa, ein Bundesstaat, in dem Juden und Palästinenser die gleichen Rechte haben, jeder, gleich ob Jude oder Araber, in ganz Palästina wohnen kann und doch jede Volksgruppe ihre eigene Teilregierung hat. Der Autor zitiert über drei Buchseiten jenen nie umgesetzten Autonomieplan, den der damalige Premier Menachem Begin im Dezember 1977 im Zuge der Friedensverhandlungen mit Ägypten vorgelegt hat. Punkt 1 lautete, Zitat, die Militärverwaltung in Judäa, Samaria und im Gaza-Distrikt wird aufgehoben, Zitat Ende. An diesem Plan soll die von Omri Böhm konzipierte Republik Haifa anknüpfen. Und Punkt 8 hieß, Zitat, es wird gemeinsame öffentliche Gedenkveranstaltungen von Juden und Palästinensern für den Holocaust und die Nakba geben, Zitat Ende. Nakba ist die Vertreibung der Palästinenser von 1948 und von 1967. Warum aber Haifa? Warum nicht Republik Jerusalem oder Republik Tel Aviv? Jerusalem verkörpere zwar die Städte dreier Weltreligionen, schreibt Omri Böhm, sei aber auch, Zitat, Götzenbild im schlechtesten Sinne des Wortes, das nationalistische und religiöse Fundamentalisten auf allen Seiten anbeten, Zitat Ende. Tel Aviv sei zwar eine säkulare, pulsierende Strandstadt, aber auch, Zitat, ein fetischisiertes, trügerisches goldenes Kalb. Ein Bild davon, wie modernes, säkulares jüdisches Leben vielleicht aussehe, wenn die Juden nur unter sich bleiben könnten, Zitat Ende. Haifa dagegen biete, schreibt der Autor, ein Gegenmodell. Hier arbeiteten jüdische und palästinensische Ärzte in den oft besten Krankenhäusern des Landes zusammen, um die stark gemischte Bevölkerung des Nordens zu betreuen. In Haifa gäbe es mit Al-Midan ein arabisch-jüdisches Theater. Im jüdischen Teil der Stadt gäbe es auf der Masada-Straße viele arabische Cafés, mithin das, Zitat, wahre Potenzial einer kosmopolitischen statt einer jüdischen Stadt, Zitat Ende, wo Araber und Juden, Zitat, wie selbstverständlich die Liebe, das Leben, das Gespräch miteinander teilten, Zitat Ende. Schließlich sei der Hafen Haifas jener Ort, an dem die Überlebenden des Holocaust angekommen seien. Und wo wenig später, im ersten arabisch-israelischen Krieg, Tausende von Palästinensern, Zitat, in Scharen zum Hafen flüchteten und die Stadt auf Schiffen verließen, Zitat Ende. Natürlich bleibe die Gründung der Republik Haifa vorerst ein utopischer Traum, schreibt Omri Böhm. Dieser Traum sei aber näher an der Realität als das illusorische Festhalten an der Zwei-Staaten-Lösung. Daher bleibe Theodor Herzls ursprüngliches Motto zur Gründung des Staates Israel auch für eine Republik Haifa gültig. Herzl hatte gesagt, Zitat, wenn ihr wollt, ist es kein Märchen, Zitat Ende. Freilich, mit dieser wunderbaren politischen Vision entlässt Omri Böhm seinen Leser nicht. Sein letztes Kapitel nennt er »Zorniges Postskriptum aus gegebenem Anlass«. Der Anlass ist für den Autor eindeutig. Die Regierung Netanjahu verfolge eine Politik, in der Israel ein jüdischer Staat sein sollte, also kein Staat für alle seine Bürger. Es gäbe Politiker, welche nicht nur ein Apartheidsregime anstrebten, sondern immer noch über die Vertreibung der Palästinenser nachdächten. Damit gleiche die Politik Netanjahus und die viele seiner Bundesgenossen der Politik der AfD in Deutschland. Auch diese wolle einen reinen deutschen Nationalstaat, in dem Minderheiten keine oder nur eingeschränkte Rechte hätten. Israel stehe, sagt Omri Böhm, vor Weimarer Verhältnissen. Offiziell verdamme die Regierung Netanjahu zwar die Politik der AfD, aber Jair Netanjahu, Sohn und oft inoffizieller Sprecher seines Vaters, habe in einem Tweet geschrieben, Zitat, die EU ist ein Feind Israels, Schengen ist tot, hoffentlich ist es die globalisierte EU auch. Dann wird Europa wieder frei, demokratisch und christlich sein, Zitat Ende. Erschreckende Bilanz des Autors in seinem zornigen Postskriptum. Während sich Israel zu weiteren Annexionen anschicke, Zitat, wäre jeder denkbaren israelischen Regierung eine AfD-geführte Bundesregierung viel lieber als eine CDU- oder SPD-geführte, Zitat Ende. Auch sehe er den Augenblick gekommen, in dem auch AfD-Politiker in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem willkommen seien, nachdem sich dort schon Donald Trump, Viktor Orban, Jair Bolsonaro, Matteo Salvini und Rodrigo Duterte ins Gästebuch eingetragen hätten. Schließlich, was man sich heute fragen müsse, sei nicht, welche linksradikale Kritik an Israel antisemitisch sei, sondern welche pro-israelische Politik noch möglich sei. Eine solche Politik müsse sich weigern, Zitat, Israels Kollaboration mit antisemitischen Verbündeten zu tolerieren, Zitat Ende. Noch zorniger hätte Omri Böhms Postskriptum nicht ausfallen können. Eine Nachbemerkung. Wie eingangs erwähnt, war Omri Böhm, laut Klappentext seines Buches, zeitweise auch Mitarbeiter des Inlandsgeheimdienstes Shin Bet. Shin Bet-Führer haben den palästinensischen Terror, wie sie es nennen, bekämpft und dabei dennoch tiefe Einblicke in die palästinensische Seele und in ihre eigene israelische Gesellschaft bekommen. Ihre Einsichten aus ihrer Tätigkeit mögen auf den ersten Blick überraschend sein. Konsequent sind sie dennoch. In dem Dokumentarfilm »The Gatekeepers« des israelischen Autors Dror Morch, deutscher Titel »Töte zuerst«, eine Koproduktion mit Arte Frankreich und dem NDR aus dem Jahr 2012, äußern sich einige ehemalige Shin Bet-Direktoren sehr skeptisch zur Arbeit ihrer Behörde und zur Situation im eigenen Land. Amri Ayalon, Shin Bet-Chef von 1996 bis 2000, sagt in dem Film, nach der Ermordung von Yitzhak Rabin im Jahr 1995 habe er sein Land mit anderen Augen gesehen. Zitat, mir war das ganze Ausmaß von Hetze und Hass gar nicht bewusst gewesen, Zitat Ende. Avi Dichter, Shin Bet-Chef von 2000 bis 2005, gibt in dem Film zu Protokoll, der israelische Ansatz, palästinensischen gewaltsamen Widerstand mit Ermordung der Anführer zu beantworten, habe nichts als weitere Aufstände provoziert. Und Carmi Gilon, Shin Bet-Direktor von 1994 bis 1996, sagt in dem Film klipp und klar, Zitat, Israel kann sich den Luxus nicht leisten, nicht mit dem Feind zu reden, Zitat Ende. Omri Böhm hat sicher auch aus diesen Einsichten geschöpft. Wohl auch deshalb nennt er sein Buch Israel eine Utopie. Hinter diesen Titel setzt er kein Fragezeichen. Folgt man dem Autor, dann heißt das, dass Israel in seiner jetzigen Form auf Dauer keinen Bestand haben kann. Aber die von Böhm avisierte Republik Haifa? Im Kleinen besteht sie schon, zumindest wenn man dem Porträt der Stadt folgt, wie es Omri Böhm schildert. Nur, auch in Haifa regiert eine jüdische Mehrheit über eine palästinensische Minderheit. Da an vielen Orten der Welt ethnisch-nationalistische Ideologien virulent sind und weil Benjamin Netanyahu weitere Annexionen palästinensischen Landes plant, bleibt die Republik Haifa eine inspirierende, aufmunternde, aber leider derzeit auch realitätsferne Vision. Israel, eine Utopie von Omri Böhm aus dem Englischen von Michael Adrian. Verlag Propylen, Berlin 2020. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie innerhalb des Textes auf nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast.
Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.